das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Romy Hiller.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Bei einer heftigen Sturzflut in Nepal sind mindestens 95 Menschen ums Leben gekommen. Hunderte werden laut Behörden noch vermisst. Das Unglück geschah im Grenzgebiet zur von China kontrollierten autonomen Region Tibet. Gewaltige Schlammlawinen richteten schwere Zerstörungen in mehreren Ortschaften an. Häuser und Brücken wurden weggespült. Die nepalesische Armee setzte Hubschrauber und Rettungstrupps im Katastrophengebiet ein.
Sie laufen um ihr Leben, flüchten vor den Schlamm- und Wassermassen, die sich durchs Tal wälzen. Hier an der Grenze zwischen Nepal und der von China verwalteten Provinz Tibet. Ganze Orte werden überschwemmt, Brücken zerstört, Gebäude mitgerissen. Die Flut rast weiter nach zentralen Nepal. Ich habe gesehen, wie etwa 9 Lastwagen von den Fluten mitgerissen wurden, einschließlich der Menschen. Es ist ein herzzerreißender Vorfall. Ich bin hier seit 18 Jahren und so etwas habe ich hier noch nie erlebt. Hunderte von Menschen werden vermisst. Die Zahl der Todesopfer ist noch völlig unklar. Mein Schwager hatte hier einen Getränkeshop. Heute Morgen rief er mich an. Er weinte und sagte, sein ganzes Haus sei weggespült worden. 3 Familienmitglieder wurden gerettet, aber sein Bruder ist weiter vermisst. Die meisten Vermissten sind Touristen, viele aus Indien. Laut örtlichen Behörden sollen auch Deutsche darunter sein. Die Region wird vor allem besucht von Himalaya-Wanderern und religiösen Pilgern. Noch suchen Armee und Polizei nach Überlebenden, doch die Überschwemmungen erschweren den Einsatz. Hubschrauber können kaum landen. Auch im flussabwärts gelegenen Indien werden nun Flutwellen befürchtet. Als mögliche Ursache der Katastrophe gelten eine Gletscherschmelze oder ein Erdbeben.
Die Bundesregierung will mit Tatkraft und Zuversicht in die Zukunft gehen und die geplanten Reformen zügig auf den Weg bringen. Das sagte Kanzler Merz nach der Kabinettsklausur auf Schloss Neuhardenberg in Brandenburg. Auf der gemeinsamen Pressekonferenz zeigten sich Innenminister Dobrindt und Vizekanzler Klingbeil einig mit Merz. Der CDU-Chef sprach sich erneut dafür aus, die abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren abzuschaffen.
Die Bundesregierung beschwört in Neuhardenberg den Teamgeist. Am Morgen besuchen die Ministerinnen und Minister eine nahegelegene Kirche. Einige hatten da schon zusammen Sport gemacht. Geschlossenheit soll die Klausur vermitteln und Zuversicht.
Wir müssen raus aus diesem Klima der Verdrießlichkeit und des Verdrusses. Wir müssen gemeinsam diesen weit verbreiteten Missmut abschütteln, der unser Land seit langer Zeit lähmt.
Ein Appell auch an die eigenen Reihen? Der Kanzler hat schnelle Reformen versprochen. Vor allem bei der Rente gibt es aber Widerstand. Mehrere Ministerpräsidenten lehnen den Vorschlag ab, die abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren abzuschaffen. Merz will zwar Härtefälle berücksichtigen, aber...
Wir sind uns einig, dass wir alle Anreize zur Frühverrentung beenden müssen. Und dabei muss es auch bleiben.
Für Merz geht es bei den geplanten Reformen auch darum, die Wirtschaft zu stärken. Deutschland solle wieder an die Spitze, sagt auch der Finanzminister.
Entscheidend ist auch, dass wir unabhängiger und souveräner werden, damit nicht in Washington oder in Peking über unsere Zukunft entschieden wird. Dass nicht die Tech-Bros im Silicon Valley mit ihrer gefährlichen Ideologie über die Zukunft der künstlichen Intelligenz entscheiden.
Das Potenzial dazu sieht Klingbeil in Deutschland. Zuletzt ist die Wirtschaft leicht gewachsen. Allerdings vor allem, weil der Staat viel investiert hat. Der Präsident des Deutschen Handwerks mahnt.
Wir brauchen einen Stimmungsumschwung. Und der wird nicht alleine durch eine Pressekonferenz kommen. Dazu ist konkretes Handeln nötig.
Auf Schloss Neuhardenberg gab es keine Beschlüsse. Aber der Kanzler ist sich sicher, bis Ende des Jahres werde sich die Bilanz sehen lassen können.
Und damit ins Hauptstadtstudio zu Matthias Deiß. Ja, 2 Tage Klausur. Was bleibt denn unterm Strich?
Die Bundesregierung hält Kurs. Die vereinbarten Reformen kommen trotz Gegenwind. Das soll das Signal sein, das von Neuhardenberg ausgeht. In Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern dürfte das nicht gerade für Begeisterung sorgen. Dort hatten sich die Wahlkämpfer von CDU und SPD zumindest ein wenig Entgegenkommen für ihren Wahlkampfendspurt erhofft. Besonders das Aus der abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren sorgt dort gerade für viel Diskussion auf den Marktplätzen. Auch hier will die Koalition aber hart bleiben. Kanzler und Vizekanzler eint die Analyse, dass am Ende nur Reformen die Stimmung im Land drehen können, sowohl bei der Wirtschaft als auch bei der Bevölkerung. Für die anstehenden Landtagswahlen wäre das zwar zu spät, nicht aber für die nächste Bundestagswahl, so Ihre Hoffnung.
Dankeschön, Matthias Deiß in Berlin. Es gibt viele Hinweise darauf, dass Social-Media-Plattformen für Jugendliche schädlich sein können. Deshalb haben mehrere US-Bundesstaaten den Meta-Konzern verklagt, zu dem auch Instagram und Facebook gehören. Der Vorwurf: Meta gestalte seine Netzwerke absichtlich so, dass Minderjährige abhängig werden. Der Konzern hat jetzt einem Vergleich zugestimmt. Er zahlt rund 17 Milliarden Dollar und verpflichtet sich zu weitreichenden Änderungen beim Jugendschutz.
Stundenlang nicht von Instagram oder Facebook loskommen, das soll in den USA bald vorbei sein. Zumindest für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Über politische Grenzen hinweg hatten sich mehrere Bundesstaaten zusammengeschlossen und gegen den Mutterkonzern Meta geklagt. Erst vergangene Woche hatte der Prozess in Kalifornien angefangen, jetzt die Einigung vor Gericht. Unser Zusammenschluss hat mit Meta einen Vergleich ausgearbeitet, der, sofern er vom Gericht genehmigt wird, die Klage beilegt und echte Veränderungen, echte Transparenz und echten Schutz für Kinder und Jugendliche im ganzen Land bewirkt. Im Detail bedeutet das für unter 18-jährige Nutzer von Facebook und Instagram unter anderem ein Zeitlimit von insgesamt 2 Stunden pro Tag auf beiden Plattformen zusammen. Außerdem soll es eine Sperre von Mitternacht bis 6 Uhr morgens geben, keine Benachrichtigungen zur Schulzeit und nachts und keine Einblendungen der Anzahl von Likes und Reaktionen. Das gelte nur für die USA, so Meta. Außerdem soll das Unternehmen mehr als 16,5 Milliarden Dollar zahlen. Im Prozess ging es unter anderem um den Vorwurf, der Konzern habe Facebook und Instagram gezielt so entwickelt, dass sie junge Menschen abhängig machen. Dem hatte Meta widersprochen und betont auch heute: Sicherzustellen, dass Jugendliche auf unseren Plattformen eine sichere und sinnvolle Erfahrung machen, ist für Meta von größter Bedeutung. Die zuständige Richterin muss dem Vergleich noch zustimmen.
Auf diesen Tag haben Hunderttausende Gaming-Fans gewartet. In Köln ist heute die weltweit größte Computerspielmesse Gamescom gestartet. Mehr als 1600 Aussteller zeigen dort die neuesten Computer- und Videospiele und sie laden zum Probespielen ein. Längst ist die Gaming-Branche zu einem bedeutenden Wirtschaftsfaktor im Land geworden. Künftig soll Deutschland auch global stärker mitmischen, auch dank mehr Unterstützung vom Bund.
Bereits Minuten nach Eröffnung stehen hunderte Gaming-Fans bei den heiß erwarteten Spielen an. Die Branche ist ein Milliardengeschäft, doch die meisten Neuentwicklungen kommen weiterhin aus Asien oder den USA. Seitdem es seit einigen Jahren Fördermittel vom Bund gibt, hat sich das zwar verbessert, sagt auch die Entwicklerfirma HeadUp aus Düren bei Aachen, doch das Hauptproblem bleibt das Eigenkapital, das man mitbringen muss.
Man muss halt einen gewissen Obolus mitbringen, um die Förderung abzurufen. Wenn man das kann, sind die Fördertöpfe toll und auch gefüllt und werden gut verwendet aus meiner Sicht. Es gibt tolle Produkte aus den Förderungen. Aber die jungen Studios leiden natürlich daran, dass sie keine klassischen Kredite bei den Banken kriegen.
Auf der Gamescom möchte die Branche zuversichtlich in die Zukunft blicken, dank mehr Geld vom Bund ab diesem Jahr. 120 statt 80 Millionen Euro und einem Rekordhoch von 956 Entwicklerstudios in Deutschland.
Wir wollen tatsächlich als Produktionsstandort in Deutschland noch stärker mitspielen. Dafür hat die Bundesregierung schon einiges getan mit der Erhöhung der Games-Förderung. Aber jetzt brauchen wir auch ein vergleichbares internationales Niveau. Und dafür braucht es die steuerliche Förderung.
Eine steuerliche Förderung, die es in Konkurrenzstaaten zum Teil schon gibt.
Die deutsche Games-Industrie ist auf der einen Seite immer sehr stabil gewesen. Sie ist nicht irgendwie stark geschrumpft in den letzten 10 Jahren. Auf der anderen Seite, man hat leider es nicht geschafft, im Vergleich auch mit dem zunehmenden Weltmarkt, insbesondere im Mobile Gaming, so Schritt zu halten, dass man heutzutage sagen kann, es kommen Weltmarktführer aus Deutschland.
Bis Sonntag werden auf der Messe mehr als 350.000 Besucher erwartet.
Die Bundesländer haben im vergangenen Jahr eine Rekordsumme an Erbschafts- und Schenkungssteuer eingenommen. Die Finanzämter setzten Steuern in Höhe von 21,4 Milliarden Euro fest. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Plus von 60,8%. Vor allem große Vermögen von mehr als 20 Millionen Euro wurden im vergangenen Jahr deutlich häufiger übertragen. Die meisten Erbschaften und Schenkungen in Deutschland sind allerdings steuerfrei. Es gelten Freibeträge von bis zu 500.000 Euro. Plattenbauten galten ja schon lange als schnelles und kostengünstiges Mittel gegen Wohnungsnot, etwa in Berlin-Marzahn. Bis heute wohnen Hunderttausende Menschen in solchen Gebäuden, vor allem im Osten Deutschlands. Wohnraum ist weiter knapp. Laut Baumonitor 2026 fehlen in Deutschland fast 1,4 Millionen Wohnungen. Um dem entgegenzuwirken, sollen in die Jahre gekommene oder leerstehende Platten jetzt wieder attraktiver werden, auch in kleineren Städten.
Es ist idyllisch jetzt in Lübbenau am Spreewald. Parkanlage statt dichter Bebauung mit Betonklötzen. Das zeigt Wirkung. Die früher unattraktive Neustadt lockt jetzt mit weniger, aber sanierten Gebäuden wieder Mieter an. Das war früher anders. Ein Viertel der Wohnungen stand leer, obwohl in der Stadt Wohnungen fehlten. Doch die Wohnungsbaugesellschaft der Stadt schaffte den Umschwung.
Viel umstrukturieren, neue Grundrisse schaffen, Balkone anbauen, Aufzüge anbauen und vollkommen vielseitige und neuartige Wohnangebote schaffen. Und das bezog sich auch durchaus auf die Wohnumfelder.
Sauber und grün sollten sie sein und dazu noch mehr bieten. Kindereinrichtungen und soziale Angebote wie den neuen Seniorentreff. Gute Sportmöglichkeiten und bald sogar ein Coworking-Space. In der Nachbarstadt Vetschau will man das jetzt auch versuchen. Hier herrscht noch ein Leerstand von 22% in der Platte. Aber ein erstes Gebäude wurde schon erneuert und so soll es weitergehen.
Wir rechnen mit weniger Leerstand. Die ersten Zahlen zeigen es. Bei der letzten Aufsichtsratssitzung hat es gezeigt, dass der Leerstand sinkt, obwohl er in Vetschau noch sehr hoch ist im Vergleich zu Lübbenau.
Vetschau will attraktiver werden, denn die Stadt hat im Strukturwandel viele Einwohner verloren. Will sie nicht weiter schrumpfen, muss sich das ändern. Lübbenau nebenan hat den Umschwung schon geschafft. Hier ziehen wieder Menschen hin. Und für die Neubürger gibt es nun auch gute und vielfältige Wohnungsangebote in der ehemaligen Platte.
Tatortfans kannten ihn als Kommissar Mario Koppa. Eine Rolle, die er mehr als 20 Jahre lang verkörperte. Nun ist der Schauspieler Andreas Hoppe gestorben. Er wurde 66 Jahre alt.
So wenig Neugier ist verdächtig.
Einer Frau auf jeden Fall.
57 Mal ermittelte der Schauspieler an der Seite von Ulrike Volkerts im Tatort Ludwigshafen. Er wirkte auch in zahlreichen weiteren Fernsehserien mit, wie Notruf Hafenkante oder Soko Leipzig. Privat setzte sich Hoppe leidenschaftlich für den Tierschutz ein, etwa für die Rettung von Braunbären. Und anlässlich des Todes von Andreas Hoppe gibt es in der ARD-Mediathek ab sofort den Tatort Romeo und Julia aus dem Jahr 2003. Der Tod der amerikanischen Country-Ikone Dolly Parton hat weltweit Bestürzung ausgelöst. Fans legten Blumen neben Partons Stern auf dem Walk of Fame in Hollywood nieder. Weggefährten wie Elton John würdigten sie als gigantische Künstlerin. Besonders ihre Lebensgeschichte fasziniert bis heute. Aufgewachsen in bitterer Armut gelang Parton ein schneller Aufstieg in der damals männerdominierten Country-Szene.
Ihr erster Nummer-1-Hit, nur einer von so vielen. Dazu 10 Grammys und 2 Oscar-Nominierungen. Die Country-Ikone Dolly Parton hat mehr als 3000 Lieder geschrieben. Ich bin ein Arbeitstier, das wie ein Zirkuspferd aussieht und ich hoffe, dass ich auf der Bühne sterbe bei einem meiner selbstgeschriebenen Songs. Auch dieser Welthit ist von Dolly Parton. Sie wurde so häufig gecovert wie kaum eine andere Sängerin. Musiker von Eminem bis Elton John würdigen sie deshalb auf Social Media als große Künstlerin. Dolly Parton wächst in Armut auf, als viertes von 12 Kindern in einer Holzhütte in Tennessee. Ihr Erfolg auch Symbol für den amerikanischen Traum vom Aufstieg. Backwoods Barbie, ein Song über sie selbst. Die topierte Barbie vom Land mit viel zu viel Make-up, die von allen unterschätzt wird. So habe ich mir als Mädchen vom Land eben Glamour vorgestellt. Trauer um die sozial engagierte Sängerin und Produzentin in ihrer Heimatstadt Nashville und darüber hinaus. Sie hat unser Land wirklich geeint, wie kaum jemand sonst. Sie war nie politisch umstritten oder hat polarisiert. Selbstironisch und ohne Star-Allüren. Dolly Parton hat sich in die Herzen ganz normaler Amerikaner gesungen und vieler Fans auf der ganzen Welt. Yeah,
Und hier nun die Wettervorhersage für morgen, Donnerstag, den 27. August.
Das Tief vor der Bretagne lenkt nicht nur warme bis heiße, sondern auch deutlich feuchtere Luft zu uns. Heute Nacht kann es anfangs von der Nordsee bis zur Lausitz stellenweise nieseln, sonst ist es trocken. Morgen gibt es viel Sonnenschein. Ab dem Nachmittag wird es im Westen und Südwesten wolkiger. Gegen Abend kommt es zu örtlich kräftigen Schauern und Gewittern. Heute Nacht auf einigen Schwarzwaldhöhen noch 19, in der Oberlausitz 10 Grad. Morgen wird es schwülwarm bis heiß, am Oberrhein bis zu 34 Grad. Auf den Inseln bleibt es kühler. Am Freitag viele Wolken, im Verlauf öfter Schauer und Gewitter, die kräftig sein können, im Südosten auch unwetterartig. Am Wochenende vor allem im Norden und Westen Schauer, im Süden und Osten oft trocken und häufiger Sonnenschein.
In den Tagesthemen um 22.15 Uhr mit Ingo Zamperoni haben wir die neuesten Umfragen vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Und wir fragen, warum der Staat im vergangenen Jahr so viel Erbschafts- und Schenkungssteuer wie nie eingenommen hat. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.